Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Paulo de Carvalho hätte die Nelkenrevolution beinahe verschlafen. In den frühen Morgenstunden des 25. April 1974 stolpert der Mann, mit dem sie beginnt, aus einem Café. Während ein Freund ihn durch das nächtliche Lissabon nach Hause fährt, ahnt der damals 27-jährige Sänger nicht, dass er wenige Stunden später in Freiheit aufwachen wird und seine Musik eine wichtige Rolle dabei spielt.
Am nächsten Tag hämmerte jemand an meine Tür und weckte mich, gegen 1 Uhr nachmittags. So war mein Leben damals, spät ins Bett, spät aufstehen. Und sie sagten, es gäbe eine Revolution, alle sind draußen. Und ich meinte, sag mir nur, ist es gut oder schlecht, also noch weiter nach rechts. Das wissen wir noch nicht. Okay, dann lass mich weiter schlafen, sagte ich. Nein, Quatsch, ich bin sofort raus auf die Straße.
Nach einigen Stunden wird klar, Premierminister Marcelo Caetano, der 1968 die Regierungsgeschäfte von Diktator Salazar übernommen hatte, hat aufgegeben. Die Gruppe zumeist junger Offiziere, die das Regime nicht länger stützen wollten und sich damit auch gegen ihre eigenen Kommandeure gestellt hatten, hatte es gestürzt.
Foi uma alegria grande.
Es war eine riesige Freude. Freude über das Unbekannte. Denn die meisten von uns begannen erst jetzt wirklich zu lernen, was Demokratie ist. Und so waren diese ersten Tage wie ein Wunder. Unheimlich schön.
In der Diktatur gehörte Paulo de Carvalho nicht zur Gruppe der politischen Sänger. Er war Mitglied der populären Band Die Shakes, auch bekannt als die portugiesischen Beatles. Im Jahr der Revolution vertritt er Portugal sogar Anfang April beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Brighton und erlebt gegen eine gewisse Band namens ABBA sein sprichwörtliches Waterloo. Wirklich niemandem schwant, dass sein harmlos klingendes Liebeslied wenige Wochen später Geschichte schreiben würde, in der Nacht vom 24. auf den 25. April.
Faltam 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois do adeus.
Um 22.55 Uhr läuft der populäre Song im Radio, wie so oft in diesen Tagen. Dieses Mal dient Paulo de Carvalhos E Depois do Adeus auf Deutsch nach dem Abschied, jedoch als Geheimsignal für die Verschwörer in Portugals Kasernen. Alles läuft nach Plan, haltet euch bereit. Ein unverfängliches Signal, erinnert sich Vasco Lourenço, heute 81 Jahre alt und Präsident der Vereinigung 25. April, damals einer der Mitverschwörer.
Era uma canção na altura vulgaríssima, portanto, o transmiti-la mais uma vez não despertava.
Das war damals ein sehr bekanntes Lied. Es hat also keinen Verdacht erregt, wenn es noch einmal gespielt wurde. Und es wurde dann noch viel populärer, weil es als Signal für die Militäraktion am 25. April verwendet wurde.
Popular por ter sido usada como senha na ação militar do 25 de abril.
Paulo de Carvalho, der bei seinem Eurovisionsauftritt in Anzug und Krawatte noch aussah wie der perfekte Schwiegersohn, plötzlich ein Held der Revolution. Während der ersten Tage in Freiheit feiern die Menschen ihn ausgelassen, zum Beispiel am 1. Mai.
Papa.
Und dann, als sie herausfanden, dass ich dieses Lied gesungen hatte, das geholfen hatte, auf der Straße, es gab niemanden, der mir nicht eine Nelke geben wollte. Ich konnte sie kaum in meinen Armen halten. Keine Ahnung, was ich mit den Blumen gemacht habe, aber ich habe sie bestimmt nicht mit nach Hause genommen. Ich habe sie wohl auch jemandem geschenkt. So begannen wir zu leben. Rasant. 48 Jahre lang kannten wir nichts anderes. Und wir wollten schnell aufholen.
Paulo de Carvalhos E Depois do Adeus war das erste Geheimsignal an die Verschwörer. Zur Hymne der Revolution wird dann aber ein anderes Lied. Das zweite und entscheidende Signal für die Streitkräfte geht am 25. April um 20 Minuten nach Mitternacht über den Äther.
Grândola, Vila Morena, Terra da Fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, braune Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. In dir, o Stadt, hat das Volk das Sagen.
Grândola, Vila Morena,
terra da fraternidade.
Das Lied heißt Grandola Villa Morena. Der Liedermacher José Afonso ist ein ausgewiesener Regimekritiker. Seine Worte im Radio ließen aufhorchen. Schon bevor der Mann mit der großen Brille und der hohen Stirn und dem häufig zerzausten Haar zur Stimme der Nelkenrevolution wurde, war er durchaus eine legendäre Figur, erinnert sich Paulo de Carvalho.
Wir nannten ihn Zeca oder Zeca Afonso. Er wollte kein Geld für seine Auftritte. Wenn er für die Menschen sang, bekam er oft nur, was sie übrig hatten, Kartoffeln oder Kohl. Das war ja fast schon kommunistisch, wenn du so willst. Du bestellst das Feld und ich singe für dich.
Grandola Villa Morena.
Wer im Estado Novo im Verdacht stand, Kommunist zu sein, wurde verfolgt. Die politische Polizei PIDE verhaftete auch Zeca Afonso mehrfach. Er stand für eine neue Generation von Musikern, erinnert sich Luis Farinha, der Historiker und ehemalige Direktor des Aljube-Museums für Widerstand und Freiheit in Lissabon. Und für eine neue Art von Musik.
Eine Musik de protesto.
Protestmusik. Namen wie Adriano, Zeca und Mario tauchten auf. Aber auch Sergio Godinho, José Mario Branco und so weiter. Eine sehr starke und interessante Generation. José Mario Branco war hier im Aljube inhaftiert, bevor er nach Paris ging.
Das einstige Gefängnis inmitten Lissabons berühmtem Alfama-Viertel war bis 1965 die erste Durchgangsstation für mehr als 15.000 Dissidenten und politische Gefangene nach ihrer Verhaftung. Aber es gab noch andere Gefängnisse.
Zeca war in Caxias, dem Hauptgefängnis der politischen Partei PIDE. Fast alle von ihnen waren inhaftiert. Viele von ihnen machten Musik im Verborgenen. In und um Lissabon konnten die Gruppen manchmal heimlich Konzerte mit Zeca und anderen organisieren. Natürlich waren immer Polizisten dabei.
Zeca Afonso hatte Teile seiner Kindheit und Jugend in Portugals afrikanischen Kolonien verbracht. Später als Lehrer in Mosambik den Widerstand gegen das portugiesische Kolonialregime miterlebt. Der Kolonialkrieg war letztlich auch der Hauptgrund für den Aufstand, erzählt der damalige Mitverschwörer Vasco Lorenzo. Er sagt, ihnen sei es vor allem darum gegangen, eine politische Lösung für den Konflikt zu finden.
Der Krieg tobte an drei Fronten. In Angola seit 1961, also seit 13 Jahren. In Guinea seit 1963, also 11 Jahre. Und in Mosambik seit 1964, also 10 Jahre. Und die permanenten Stabsoffiziere begannen zu argumentieren, dass es notwendig sei, eine politische Lösung für den Krieg zu finden. Denn Kriege lassen sich nicht militärisch lösen.
Hunderttausende junger Portugiesen wurden in diesen aus Sicht vieler sinnlosen Krieg geschickt. Viele kehrten nicht lebend daraus zurück. Der Unmut im Land darüber war groß. Und hier sahen Offiziere wie Vasco Lorenzo ihren Ansatzpunkt. Portugals Problem war aus ihrer Sicht das Regime, das seiner Bevölkerung diesen Krieg aufzwang.
Es gab ein repressives Regime, eine Diktatur, in der es keine Freiheiten gab. Dies konnte nur durch einen Staatsstreich gelöst werden. Und da wird einem klar, dass man das tun muss. Was war der 25. April? Ein Staatsstreich. Als wir den durchführten, haben wir darauf geachtet, dass wir dem Land sofort ein politisches Programm vorlegen. Mit anderen Worten, wir mussten sagen, was wir wollten. Freiheit, Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit. Also Demokratie.
Diktaturen sterben, wenn sich plötzlich Gruppen, die grundsätzlich wenig miteinander anfangen können, bei bestimmten Themen auf derselben Seite wiederfinden. In diesem Fall erfüllten der Wunsch nach Freiheit und die Ablehnung der Kolonialkriege sowohl Teile des Militärs, eigentlich als Stütze des Regimes angelegt, als auch die sogenannten Cantores de Intervenção, die regimefeindlichen Sänger des Widerstands.
Künstler wie Zeca Afonso und José Mario Branco verband, dass sie das Schicksal ihrer Landsleute nicht losließ. In Portugal sang Zeca Afonso nach Kräften gegen die damals schon 48 Jahre währende Umnachtung des Landes an. Die Inspiration für seine Lieder fand er in den Regionen und bei den Menschen, besang ihre Erfahrungen, ihr Leiden, ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, brachte unterschiedliche Stile und Traditionen zusammen und verband sie mit Elementen aus Portugals Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. 1700 Kilometer entfernt hat José Mário Branco 1963 in Frankreich eine Zuflucht vor dem Militärdienst im Kolonialkrieg gesucht. Und wurde erst dort im Exil zum Sänger, erinnert sich sein Sohn Pedro Branco.
Er erzählte oft diese Geschichte, dass er kein Sänger war, als er in Frankreich ankam. Er verspürte schnell den Drang, sich mit portugiesischen Dichtern und Künstlern zu beschäftigen, weil er so weit weg war, um seine Leute zu fühlen. Und dann hat ein Cousin meiner Mutter zufällig eine Gitarre bei uns vergessen und er fing an zu spielen. Mein Vater war ein Sänger, der seine Lieder wie eine Waffe benutzt hat.
Von nun an schreibt José Mário Branco politische Lieder und produziert die Musik anderer. Seine Botschaften gegen die Diktatur verbreiten sich. Andere portugiesische Protestsänger kommen zu ihm nach Paris. Das Haus der Brancos wird schnell zu einem Treffpunkt, gelegentlich zum Rückzugsort. Auch Zeca Afonso reist nach Frankreich und nimmt dort mit José Mário Branco sein Album Cantigas de Mayo auf und Grândola Vila Morena, das Lied über einen Ort in der südportugiesischen Region Alentejo. Für die Verschwörer des 25. April war klar, auf Paulo de Carvalhos unverdächtige populäre Ballade E Depois do Adeus als erstes Geheimsignal musste ein Lied eines der Protestsänger als endgültiges Startsignal für die Militäraktion folgen. Ursprünglich hatten sie ein anderes Lied von Zeca Afonso im Sinn, erzählt Vasco Lorenzo. Aber die Zensur hatte es verboten.
Und das Lied A Grândola Vila Morena war nicht verboten und wurde deshalb ausgewählt. Es bedeutete, dass es von nun an kein Zurück mehr gab. Alles läuft gut. Schaut also nicht zurück. Jetzt müssen wir vorwärts gehen.
Zensur, Repression, Verhaftungen. Für die Kinder der Revolution wie Ana Matos Fernandes, Jahrgang 1982, unvorstellbar. Auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Capicua, gilt sie als Pionierin des portugiesischen Raps.
Meu nome é Ana e sou viciada em música. Ela quem me chama quando eu já não tô lucida.
Süchtig nach Musik sei sie, rappt Capicua hier. In Porto geboren, wächst sie in den 1980er Jahren mit den Liedern der Sänger des Widerstands auf und hält vieles zunächst für ganz normale Kinderlieder, bis ihr Vater ihr erklärt, dass die Texte verschlüsselte Botschaften enthielten.
E só quando meu pai me explicou que aquelas letras não queriam dizer literalmente aquilo que estava escrito, mas que tinha uma mensagem.
Für mich als Kind war das, als wären sie plötzlich zu Superhelden geworden.
Na infância foi como se eles de repente se tornassem super-heróis.
Superhelden und Vorbilder, erzählt sie im Garten eines Cafés ihrer Heimatstadt Porto.
Eu acho que se houve naquela geração quem tivesse coragem de falar sobre essas coisas.
Wenn die Generation damals den Mut hatte, Dinge anzusprechen, selbst wenn das politische Verfolgung und Exil zur Folge hatte und gefährlich für ihr Leben und das ihrer Familien war, dann denke ich, dass es heute ohne diese Einschränkung schon fast meine Pflicht ist, das Mikrofon als Lautsprecher für meine Anliegen zu nutzen.
Frauen in Portugal hätten dem 25. April viel zu verdanken, erklärt sie. Das gelte es nun zu verteidigen und auszubauen und sich nicht auf einem historischen Datum auszuruhen.
Eu acho que mais do que celebrar o abril que foi, não é, como dia no calendário que mudou tudo.
Es ist ja nicht nur das Datum im Kalender, das alles verändert hat. Das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Und wir haben noch viel zu tun, insbesondere bei den Rechten von Frauen in Portugal, im Zusammenhang mit sozialen Fragen, Umweltfragen.
Capicua geht es darum, wie die Werte und die Geschichte des 25. April fortgeschrieben werden. Sie befürchtet einen Rückschritt. Ein ähnliches Unbehagen verspürt Afonso Branco, ein Enkel der Revolution. Buchstäblich, denn der 19-Jährige ist der jüngste Enkel von José Mário Branco, der im Exil zum Protestsänger wurde und den charakteristischen Sound der späteren Revolutionshymne Grândola Vila Morena ersann. Afonso Branco fühlt sich seinem Großvater sehr verbunden.
Ich bin meinem Großvater in gewisser Hinsicht sehr ähnlich. Auch ich sehe die Musik als Ausdrucksmittel und ich spüre auch ein großes Unbehagen in mir, das ich über die Musik gut ausdrücken kann.
Na Runde mora o meu país, mora a tristeza. O vizinho que diz ser feliz não tem certeza.
Afonso Brancos Mittel der Wahl ist sein Projekt Miss Universo. Er setzt so die Tradition der Widerstandssänger auf seine Art fort. Afonsos Song handelt von der Freiheit, die mehr Fragen als Antworten gibt, der Frage nach Identität, die sich heute mehr denn je stellt. Was es nach einem halben Jahrhundert Demokratie heißt, portugiesisch zu sein. Insbesondere der rasante Aufstieg der rechtsextremen Partei Chega, auf Deutsch es reicht, verstärkt das Störgefühl, das Afonso Branco und die Rapperin und Aktivistin Capicua verspüren. Afonso Branco beschäftigt das sehr, sagt er.
Na Runde mora meu país, há muito que a ditadura.
Sim, eu penso muito nisso. E então no ano passado eu lembro-me de um episódio.
Letztes Jahr kam ich mal verärgert aus einer Klasse raus, weil wir offenbar immer erst einen gemeinsamen Feind brauchen und es erst sehr, sehr ernst und sehr, sehr dunkel werden muss, bis wir wirklich verstehen, was gerade passiert. Ich muss das nicht erleben. Für mich muss es gar nicht erst so weit kommen. Und es sollte auch nicht nötig sein. Es sollte nicht nötig sein, zu diesem Punkt zu gelangen, diesen Feind zu schaffen. Der Feind ist längst da.
Begriffe wie Feind liegen Julio Resende nicht. Den 41-jährigen Jazzpianisten zieht es eher auf die Seite von Gemeinsamkeit, Frieden und Liebe. Die Nelkenrevolution hat für ihn eine sehr persönliche, intime Bedeutung. Auch deshalb hat er ihr ein ganzes Album gewidmet, Sons of Revolution, Kinder der Revolution. Damit meint Julio Resende einerseits alle Portugiesinnen und Portugiesen, denn sie alle seien das Ergebnis einer Revolution, einschließlich derjenigen, die sie ins Leben gerufen hätten.
Somos o resultado de uma revolução, inclusive as pessoas que criaram a revolução, não é?
Und andererseits sich selbst, denn in gewisser Weise verkörpert Julio Resende einen bemerkenswerten Prozess, den die Nelkenrevolution ausgelöst hat.
Queria mostrar um pouco da minha história pessoal e que ela tem que ver com também a história de Portugal.
Ich wollte etwas von meiner persönlichen Geschichte zeigen, was sie mit der Geschichte Portugals zu tun hat und den Menschen damit sagen, dass es sehr schöne Dinge gibt, die aus Vereinigungen entstehen. Vereinigungen und Frieden schaffen einen schönen bunten Mix, der es wert ist, gefeiert zu werden.
Criam coisas bonitas e diferentes e misturadas que vale a pena celebrar.
Julio Resende bringt unterschiedliche Ebenen zusammen, nimmt große Umwälzungen wie die Nelkenrevolution oder den Kolonialkrieg im heutigen Guinea-Bissau, Mosambik und Angola und übersetzt das Große ins Kleine, beleuchtet, was das für einzelne Schicksale bedeutete, was auseinandergerissen wurde, aber auch, was zueinander fand.
Foi a guerra colonial que praticamente ajudou.
Es war der Kolonialkrieg, der praktisch auch zum Ende der Diktatur beitrug. Es war der Überdruss am Tod im Kolonialkrieg, am Tod und an der Schande im Kolonialkrieg. Das liegt auch in meiner Familie. Ein Teil meiner Familie ist angolanisch und das Ende des Krieges hat in Portugal viele Fragen aufgeworfen und vieles in Bewegung gebracht und daraus bin ich hervorgegangen.
Ereignisse wie Portugals Nelkenrevolution werden oft vor allem mit Blick darauf betrachtet, was ein Ende fand. In diesem Fall die bisher am längsten andauernde Diktatur Westeuropas. Weniger Beachtung findet hingegen in der Regel, was im Nachklang daraus erwuchs, wie individuelle Dramen zu etwas Neuem führten. Etwa das Trauma Hunderttausender, die infolge der Revolution 1975 einstige portugiesische Kolonien wie Angola verlassen mussten und in Portugal eintrafen. Fast alle waren Teil der weißen Minderheit im zerbröckelnden Kolonialreich, aber eben nur fast alle.
Mein Vater war schwarz, aber weil er teilweise von Portugiesen abstammte, war er dort in Lebensgefahr. Obwohl er schwarz war und selbst aus Angola stammte und dort als Kind angolanischer Eltern geboren war, brachte ihn die Tatsache, dass er von Portugiesen abstammte, in Lebensgefahr und zwang ihn, alles zurückzulassen und zu fliehen.
Menschen wie Julio Resendes Vater werden in Portugal etwas euphemistisch retornados genannt, Rückkehrer. Der Begriff ist mindestens irreführend, denn wie er waren die meisten der sogenannten Rückkehrer Hals über Kopf geflohen und hatten sich in einem für sie fremden Land wiedergefunden, das sie bestenfalls vom Hörensagen kannten, viele von ihnen mittellos und zutiefst verunsichert. Darauf zielt Giulio Resende jedoch nicht ab. Er blickt weiter und gibt der Synthese, die in den Folgejahren stattfand, einen Klang.
As pessoas dessas ex-colónias, que são portuguesas, que são africanas, que são isso tudo junto.
Menschen aus den Ex-Kolonien, die gleichzeitig Portugiesen und Afrikaner seien, die beides in sich vereinen. Das sehnsuchtsvoll ätherische Stück Anagramma, die Retornados lieben zwei Länder, bringt dies auf den Punkt.
Ich mag die verschiedenen Farben, die dieses Album hat und die verschiedenen Gebiete, die es zusammenbringt und mit Wasser mischt. Mit dem Wasser der Liebe. Und es vereint alle Länder und bildet einen neuen Teig.
Giulio Resendes spezielle Mischung heißt Fado Jazz. Musikalische Einflüsse, die ihn sein Leben lang begleitet und geformt haben, fließen ineinander. Ausdruck künstlerischer Originalität, aber eben auch zutiefst persönlich.
Es gibt einen gemeinsamen Ursprung zwischen Afrika und mir. Jazz ist die Musik, die ich spiele, und Fado ist die Musik aus Portugal. Es war ein organischer Prozess. Ich habe im Laufe der Zeit die Teile zusammengefügt und mein Puzzle, mein eigenes Bild gebaut. Und darauf bin ich sehr stolz. Es wurde mit Liebe, mit Feinfühligkeit für alle Seiten gemacht. Für den Fado und für den Jazz und offensichtlich Afrika.
Fado, Jazz, Afrika.
Als Protestmusiker ist Giulio Resende nicht bekannt. Dabei lässt neben seiner Freude daran, unterschiedliche Stile und Traditionen miteinander zu kombinieren, auch sein durch und durch humanistischer Ansatz gelegentlich an Zeca Afonso denken. Resende spielt eher implizit gegen den politischen Trend im heutigen Portugal an. Der gesellschaftliche Wind ist zuletzt rauer geworden. Ein halbes Jahrhundert nach der Nelkenrevolution ist die rechtsextreme Partei Chega drittstärkste Kraft im Parlament und die öffentliche Debatte zusehend von Rohheit und Missklängen geprägt. Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte stehen womöglich irgendwann wieder auf dem Spiel.
Es gibt immer noch Gründe zu kämpfen, viele, und um weiterhin Protestmusik zu machen. Ich mag das Wort Protest. Musik, um zu kritisieren, Musik, um zum Nachdenken anzuregen, Musik, um die öffentliche Ordnung zu stören. Aber im guten Sinne. Es gibt Dinge, die überdacht werden müssen. Und in diesem Sinne bleibt Musik eine gute Möglichkeit, die Seele und das Denken anzuregen, etwas ins Rollen zu bringen.
Auch Paulo de Carvalho, der zufällige Held der Nelkenrevolution, glaubt, Musik erfülle weiterhin eine wichtige gesellschaftliche Funktion.
Ich denke, wir sind ein bisschen wie Journalisten. Wir berichten über das, was um uns herum passiert, nur eben in Form von Musik. Wir machen Lieder, aber wir geben auch Nachrichten weiter. Und früher, vor dem 25. April, konnten wir das nicht frei tun.
Das damalige Ringen um die Seele des Landes mag ein gutes Ende genommen haben. Der friedliche Militärputsch am 25. April 1974 eröffnete Portugal den Weg in die Demokratie. Aber es dürfte nicht das letzte Ringen gewesen sein. Doch auch heute treten Menschen mit ihrer Musik für eine Zukunft in Frieden und Freiheit und Demokratie ein. Unter ihnen Capicua, Afonso Branco, Giulio Resende und viele andere. In ihrem Wirken klingt das ihrer Vorgänger nach als stetes Echo der Nelkenrevolution.